Wann ist ein Happy End happy?
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Geschichte für euch vorbereitet, die einerseits von einem Paar handelt, aber andererseits geht's um drei Männer.
Irreführend. Genau. Es geht um zwei große erwachsene Männer, Julian und David, und um einen etwas kleineren, noch recht jungen Kerl namens Milo. Und der ist nämlich ein blonder Labrador, in den ich mich übrigens sofort verliebt habe.
Aber auch in das Paar, das zu dir kam, Andrea, oder?
Ja, ich gebe es zu, das waren schon zwei sehr angenehme Klienten, weil sie auch so wahnsinnig reflektiert waren.
Lass uns mal von vorn beginnen. So, wir packen euch die Vorstellung diesmal in die Shownotes und fangen jetzt gleich mit der Geschichte an.
Oh, das ist toll, Markus.
Merke ich auch. Ja.
Die Gartenparty in Berlin.
Julian und David treffen sich das erste Mal an so einem lauen Sommerabend auf einer Gartenparty in Berlin. Und die wird von einem gemeinsamen Freund ausgerichtet.
Die Terrasse ist mit Lichterketten geschmückt, es läuft laute Elektromusik und die Gäste verteilen sich auf Liegestühlen, auf Sitzkissen und unterhalten sich.
Coole Stimmung. Und der Julian ist es übrigens, der David gleich so auffällt. Sein Äußeres und seine Ausstrahlung ziehen ihn förmlich an, so groß und schlank, mit ganz markanten Gesichtszügen.
Er fand ihn sexy. Und er sagt später zu Andrea, dieser Mann scheint offenbar mühelos, einfach in jeden Raum zu passen.
Ja, er kennt viele der Anwesenden und bewegt sich so selbstsicher mit einer Leichtigkeit, die den David total beeindruckt hat. Er hat ihn ja beobachtet und so habe ich ihn übrigens später auch wahrgenommen.
Du hast erzählt, dass der David eher so ein zurückhaltenderer Typ ist, fast so ein bisschen schüchtern schon. Der beobachtet erstmal lieber und nimmt dann alles genau wahr und braucht dann eher Zeit, bevor er sich dann öffnet und das erzählt.
Und als der Julian sich an ihn wendet mit einem charmanten Na und wie gefällt dir die Party so? Das Gespräch beginnt, ist David fast überrascht, wie locker und souverän und ungezwungen sie dann doch miteinander sprechen können.
Der Julian flirtet auf so eine subtile Weise dann mit dem David und ihm gefällt es. Und er fühlt sich dann auch sofort wohl bei Julian.
Magst du noch was trinken, fragt Julian und ist schon auf dem Weg zur Bar, was der David mega findet. Ah, oh, das scheint ja echt ein richtiger Macher zu sein. Und es,
weil er ihm einen Drink holt.
Ja, naja, weil er fragt, magst du noch was trinken, aber er wartet gar nicht die Antwort ab, weißt du, man geht schon direkt, ne? Es ist schon, ja. Und Julian ist übrigens auch ein paar Jahre älter als David, Ende 30, David ist Mitte 30. Also beide sind schon aus dem Gröbsten raus, wenn man so will.
Ja, und die haben einen super Abend, die beiden, die kommen schnell auf viele Themen und es läuft einfach.
Genau, der Julian erzählt nämlich von seiner Arbeit, also unter anderem, er ist Grafikdesigner und er liebt das kreative Chaos, so erzählt das, und das prägt auch seinen Alltag so. Ich habe einfach so viele Ideen im Kopf, sagt er, die raus müssen. Und wenn ich nicht ständig was Neues mache, dann würde ich vermutlich verrückt werden. Für Julian ist so die Kreativität nämlich so ein Ausdruck von Freiheit, von Selbstverwirklichung, was ihm auch in seinem Leben wichtig ist.
Und David, der Ingenieur ist, ist wahnsinnig fasziniert von Julian und von dem, was er alles so erzählt.
Und wie so oft fasziniert hier das Gegenteil von einem selbst. Mhm. Ein Mensch, der so ganz anders ist als ich. Und hier entstehen natürlich manchmal auch schnell Projektionen.
Was für Projektionen könnten das sein, Andrea?
Ja, hier in dem Fall zum Beispiel so, boah, mit so einem coolen Typ wird mir bestimmt nicht langweilig. Oder mit dem würde ich bestimmt ein spannendes, abwechslungsreiches Leben führen.
Hm, oder, verstehe schon.
wenn der hier schon so lebendig ist, wie ist der dann wohl im Bett? Mhm. Und das sind oft so unbewusste Gedanken, weißt du? Wir sind ja wieder beim Unbewussten, 6/7, Voll. 1/7 ist das Bewusstsein. Und dieses Unbewusste ist ja bei den ersten Dates auch immer mit dabei.
Julians leichte und lockere Sicht auf die Welt, die so ganz anders ist als die von David, die ja eher so ja, strukturiert ist, spricht ihn eben total an. Er selbst mag Ordnung, er mag Planbarkeit. Zwei Dinge, die Julian ganz selbstverständlich in Frage stellen.
Also wir halten mal fest, der Abend vergeht wie im Flug. Sie flirten, sie lachen und sie finden sich schließlich alleine am Rande des Gartens wieder und knutschen. Super, super Geschichte, gut gelaufen.
Die Party scheint fast vergessen. So sehr sind die beiden aufeinander konzentriert. Julian ist ja sehr direkt und lässt keine Missverständnisse entstehen.
Er will David wiedersehen und der ihn auch und er ist sich der Intensität der ersten Begegnung schon sehr bewusst. Also wow, er ist eigentlich, sagt er später, ich war schon ziemlich schnell verknallt und in diesen Powerman, der hat ihn förmlich überrollt.
Erste gemeinsame Gehversuche.
Der Julian ist tatsächlich ein bisschen, ich möchte nicht sagen pushy, aber er übernimmt die Initiative und macht wieder den ersten Schritt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so viel Spaß bei einer Party hatte. Hatte nämlich dem David nur wenige Stunden noch nach der Verabschiedung geschrieben.
Was dem David übrigens auch mega imponiert hat. Er fühlt sich voll geschmeichelt und hat auch gleich Herzklopfen, sobald sein Handy eine eingehende Nachricht ankündigt. Also er ist schon schnell on fire gewesen.
Macht so
er könnte es sein.
Genau. Am nächsten Wochenende treffen sich beide wieder und ziehen um die Häuser.
David, der blüht richtig auf. Julian zeigt ihm Orte, die er nie besucht hat. So kleine Bars, Open-Air-Kinos, Flohmärkte. Fühlt sich wie so ein riesengroßes Abenteuer an.
Und fast immer ist der Power-Julian derjenige, der die Vorschläge macht. Der irgendwie vorantreibt und den eher ruhigeren David aus seiner Komfortzone lockt. Und ihn immer wieder mitreißt, neue Dinge auszuprobieren. So nach dem Motto, alles ist möglich.
Das Ganze geht monatelang so weiter, bis Julian vorschlägt, doch die Beziehung jetzt mal offiziell zu machen.
Genau, für David ist das nämlich ein ganz schön großer Schritt, weil er ist schon einmal sehr verletzt worden, als ein ehemaliger Partner ihn betrogen hat. Und vorsichtig hat er das Julian auch erzählt, saßen sie auf der Couch und haben eine Flasche Wein getrunken.
Aber auch hier reagiert Julian wieder ganz cool, er nimmt Davids Hand und sagt: Oh, dann werde ich wohl ganz besonders auf dich aufpassen müssen, dass du dich sicher fühlst, oder?
Ist ja total süß. Ja. Ja. Und die Gegensätze zwischen ihnen ergänzen sich wirklich zunächst perfekt. Während der Julian dem David zeigt, wie aufregend das Leben sein kann, bringt der David aber wiederum Struktur und Stabilität in Julians Alltag. Wir erinnern, der ist ein bisschen chaotisch und bremst ihn auch schon ab und an mal aus. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn nur alles toll wäre und wenn ich hier nicht schon auf beginnende Probleme zumindest mal hinweisen würde.
Was meinst du, Andrea, dass sich der David vielleicht so sehr anpasst oder mitreißen lässt von dem sehr dominanten Julian?
Ja, weil was anfangs oft fasziniert, stellt sich später bei Paaren ganz oft als Problem dar. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Am Anfang himmelt sie den klugen Typen an, der einfach alles weiß und oh, der ist ja so klug und oh, geistig voll drauf. Und ratzfatz ein paar Jahre später sitzen die bei jemandem wie mir in der Praxis und sie findet sein Wissen, dass er alles weiß, nur noch überheblich und zum Kotzen. Und so ist es in der Praxis leider ganz, ganz oft. Was am Anfang fasziniert hat, wird später ganz häufig zu einem Problem.
Echt?
Ja.
Interessant. Mhm. Ich kenne das anders. Ich kenne das so, die Dinge, die mir als erstes widerstrebt sind oder so aufgeploppt sind, negativ, die sind später zum Problem geworden. Aber nicht die, die ich am Anfang cool fand. Interessant.
Das heißt, Spassel, du bist dann nie überrascht worden, immer mit deinen ganzen Beziehungen?
Das kenne ich auch.
Ja, also, war das bei dir auch so?
Ja, es gab einen Partner, der von Anfang an so wahnsinnig flirty war mit anderen Frauen und so. Mhm. Und das war am Ende des Tages, war das auch der Trennungsgrund.
Ja, das heißt, man soll sich schon so ein bisschen auf seine Intuition verlassen,
richtig,
und darf das ruhig auch tun.
Muss es tun.
Genau. Lass uns weitermachen.
So wie Julian auftritt, ist es auch schwer, ihm Paroli zu bieten. Und David läuft so ein bisschen Gefahr, es ihm vielleicht auch zu sehr recht machen zu wollen. Weil der Julian ist ja schon sehr pushy, ist auch so der Powerman. Und der David ja eher so ein bisschen der ruhigere, stille.
Ja, ne? Und was er auch ist, er ist eher konfliktscheu. Also so würde ich ihn einschätzen.
So, der Julian ist auch einer, der immer wieder davon spricht, wie wichtig denn Freiheit ist. Und er sagt dann so, ich mag es nicht, mich beengt oder eingesperrt zu fühlen, ne, sagt er. Mhm.
Der David nickt dann da zwar, aber er merkt schon, dass ihn solche Wörter wie beengen und einsperren schon stören. Also das klingt für ihn auch fast bedrohlich, aber er will natürlich diesen Abend nicht ruinieren, ne, wie das so ganz oft ist. Und somit bleibt das Thema dahinter unausgesprochen im Raum hängen. Ja? Also es ist schon auch wieder ein kleines Elefantenbaby, was da im Raum steht.
Ich will mich nicht einengen lassen. Und er sagt, hoffentlich tue ich nichts, was ihn einengt.
Genau.
Weil ich will ja alles.
Ja,
richtig?
Genau.
Mhm.
Und auf einmal gibt es so einen Moment, an den sich beide auch sicherlich später zurückerinnern, wo es so einen Flusch gibt, ja. Das war, ist irgendwie so eine Änderung in dem Ganzen. Bisher war alles cool. Und am Anfang hat er jetzt zu ihm gesagt, ich schütze dich und du brauchst dir keine Sorgen machen. Und jetzt auf einmal ist so ein Punkt, wo man sich so denkt, hoppala.
Ist so ein bisschen, ich nenne das immer so einen Moment der Entzauberung. Du kommst so, klatschst so in der Realität auf.
Ja.
Ein kleiner Sprung. Nach etwa einem Jahr schlägt Julian an einem Abend vor, als sie gerade wieder auf dem Sofa kuscheln und einen Film schauen. Du, was meinst du, lass uns doch mal einen Hund anschaffen. Also irgendwie, es fühlt sich an, als könnten wir das zusammen schaffen.
Und der David hat erzählt, er wäre da überrascht gewesen, fühlt aber auch so eine tiefe Verbundenheit zu dem Vorschlag, findet es ganz gut. Für ihn bedeutet ein Hund nämlich so eine Verantwortung und eine Verpflichtung. Wir wissen ja, er ist eher so der ruhige, stille, fast so ein bisschen wie eine Familie.
Das ist eine kommt's Verbindung, vor.
Für eine Verbindung, genau. Ja, ein Hund ist auch eine Verbindung. Ja.
Wir haben kriegen
auch
einen Hund. Baby.
Ja, genau.
Das letzte Kind hat immer Fell. Ja. Also das war unser Satz.
Bei dem ist das erste Kind hat Fell.
Naja, er findet auf jeden Fall die Vorstellung, sich gemeinsam um ein Lebewesen zu kümmern, findet er gut und fühlt sich da auch geschmeichelt.
Genau. Und gemeinsam beschließen sie tatsächlich, einen Labrador-Welpen zu adoptieren, den sie eben Milo nennen. Und der süße Milo wird auch schnell zum Mittelpunkt ihres Lebens und sie fühlen sich noch enger verbunden durch diesen kleinen Hund.
Ist auch ein bisschen wie mit dem Kind, ne? Habe ich gerade schon gesagt.
Ja.
Wie eine Art Familie gründen.
Ja, klar. Mhm. Und der David hat später erzählt, dass hier so der Punkt war, wo er sich immer mehr auf Julian eingelassen hat und wie er Stück für Stück da auch Vertrauen aufgebaut hat und sich immer sicherer natürlich auch in der Beziehung gefühlt hat.
Mit jedem Milestone, wenn du so willst. Ne?
Genau, das war sowas.
Ja, und Milo hat übrigens seinen Lebensmittelpunkt noch bei David, weil der einfach die größere Wohnung hat.
Für Julian ist das alles ein bisschen anders. Die gemeinsame Verantwortung hat für ihn eine andere Bedeutung. Zwar liebt er Milo, aber er sieht den Hund weniger als Fixpunkt für ihre Beziehung, also so als gemeinsames Baby quasi, sondern mehr so als gemeinsames Abenteuer. Was sich auch daran zeigt, dass der Hund hauptsächlich bei David lebt, weil die beiden leben noch getrennt. Also gemeinsamer Hund, ja, aber keine gemeinsame Wohnung.
Patchwork-Hund.
Genau.
Im Wechselmodell.
Genau. David erlebt die partnerschaftliche Bindung zu Julian gerade durch den Milo auch immer stärker. Und für ihn ist es auch ganz wichtig, es hat eine Exklusivität. Aber der Julian sieht eigentlich grundsätzlich keinen Grund, warum man durch eine monogame Bindung seine Freiheit aufgeben sollte.
Genau, er fühlt für den David zwar schon tief und echt, aber der Gedanke, dass er sich selbst in den Bereichen irgendwie da zurücknehmen müsste, die für ihn so wichtig sind, seine Freiheit, das hat er ja vorher ganz vehement so erzählt, dass das für ihn wichtig ist. Und das erscheint ihm irgendwie doch einengend und macht ihm so den Hals eng.
Aber er sagt nichts zu David, sondern bleibt vage, wenn das Thema so auf die Vorstellungen von Beziehung und Treue kommt. Und hier sehen wir wieder super, dass in den Beziehungen, ob zwischen Männern oder Frauen, es ist eigentlich völlig wurscht, immer zu wenig geredet wird. Zumindest nicht über das wirklich Wichtige.
Aber er will ja gar nicht reden, oder? Also habe ich so den Eindruck.
Es wäre aber wichtig, darüber zu reden.
Der David könnte ja auch reden.
Beide reden nicht.
Beide reden nicht, genau.
Es geht hier gar nicht um eine Schuldzuweisung. Beide reden nicht über das wirklich Wichtige.
Aber die stehen ja auch noch relativ am Anfang.
Zusammenziehen und wachsende Konflikte.
Ungefähr 2 Jahre nach ihrem Kennenlernen überlegen beide, dass Julian doch eigentlich bei David einziehen könnte. David sagt pragmatisch, es macht doch eigentlich auch gar keinen Sinn, 2 Mieten zu zahlen, wir sehen uns ja doch oft und er hat ja auch die größere Wohnung.
Der Julian, der zögert da zwar ein bisschen, hat er erzählt, aber seine eigene kleine Wohnung mag er auch schon sehr und die liebt er und da lebt er auch schon ganz lang. Und es gibt ja auch dieses Gefühl von Freiheit, das er immer hat. Aber Davids Argument mit dem Geld ist auch natürlich vernünftig und Julian ist inzwischen emotional auch ganz schön stark an den David gebunden. Letzten Endes auch durch den Milo.
Es fühlt sich wie der ja natürliche nächste Schritt an oder zumindest redet Julian sich das ein und er sagt schließlich, ja klar, warum eigentlich nicht? Und dann sehe ich ja Milo auch jeden Tag.
Ja, gesagt, getan. Und dann ist der Umzug da und der verläuft auch ein bisschen chaotisch. Und das ist auch ein erster kleiner Vorgeschmack auf die Herausforderungen, die dann auf sie zukommen werden. Hören wir gleich noch mehr.
Aber nach dem Einzug sind die ersten Wochen zusammen in Davids Wohnung schon noch wie so eine Art Flitterwochenphase. Die Familie ist jetzt endlich vereint.
Ja, die zwei kriegen das gut hin, die Alltagsaufgaben zu verteilen und finden neue Rituale. David macht morgens Kaffee, während Julian mit Milo joggen geht. Abends wird gemeinsam gekocht, Filme geschaut, gekuschelt, Sex, was halt alle so machen.
Genau. Wie sich das halt auch gehört.
In der Flitterwohnung.
Genau.
Aber bald beginnt es dann schon beim Julian auch, dass er sich ein bisschen eingeengt fühlt. Mhm. Klar, passt zu ihm. Davids Wohnung ist ziemlich hell und modern, aber auch ziemlich ordentlich, passt auch zu David. Und es passt nicht so zu seiner Vorstellung von dem eigenen Zuhause. Er vermisst so die Freiheit, Dinge liegen zu lassen, die Unterhose, die ist gern im Flur. Musik möchte er gern laut aufdrehen oder möchte spontan entscheiden, wie der Abend verläuft.
Für David fühlt sich das Zusammenleben an wie ein Traum, der für ihn in Erfüllung gegangen ist. Der findet das alles super. Endlich hat er das Gefühl, angekommen zu sein. Er liebt die gemeinsamen Abende, Spaziergänge mit Milo, die kleinen Routinen ihres Alltags. Für ihn ist das alles perfekt.
Und dann ging's los, dass die ersten Spannungen auftreten. Weil der Julian beginnt natürlich dann, seinem Freiheitsdrang nachzugeben und öfter mal alleine auszugehen. So, ich treffe mich jetzt mal mit ein paar Freunden, sagt er dann so beiläufig, als er seine Jacke anzieht. Wir gehen natürlich nur was trinken.
David, der sich hier auch nicht eingeladen fühlt, fragt da nicht weiter nach, obwohl es sich für ihn komisch anfühlt. Er will Julian nicht das Gefühl geben, ihn einzuengen. Aber als die Abende häufiger werden, kann auch er die leisen Zweifel nicht mehr ignorieren.
Eines Nachts kommt Julian erst gegen 2 Uhr morgens nach Hause. David, der längst im Bett liegt, hört, wie die Wohnungstür aufgesperrt wird und Julian leise den Flur entlang schleicht. Aber er schweigt, stellt keine Fragen. Doch am nächsten Morgen beim Frühstück platzt es aus ihm raus. Und? War's gestern nett? Fragt er und bemüht sich, möglichst locker zu klingen.
Das war ganz cool, sagt der Julian. Bisschen tanzen, bisschen quatschen. Seine Antwort ist so ein bisschen beiläufig, aber David spürt, dass Julian irgendwas verschweigt.
Ich könnte ja auch mal mitkommen, schlägt dann der David vor.
Aber Julian winkt ab, nee, ich glaube, das wäre nicht dein Ding, es ist ziemlich laut und voll, ich weiß gar nicht, ob du das magst. David geht nicht weiter dem Thema nach, aber eine Unsicherheit bleibt.
Und dann geht es mal um die Wochenendplanung. David schlägt vor, einen Ausflug aufs Land zu machen, ein Picknick, etwas Ruhe, einfach Zeit zu zweit.
Julian sagt, du, warum gehen wir nicht aus? Ich habe Lust, mal wieder in den Club zu gehen, von dem ich dir letztens erzählt habe.
Und David spürt, wie enttäuscht er selber durch Julians Worte ist. Aber diesmal bleibt er dran und ist auch mutiger und fragt ihn, warum willst du eigentlich immer weg? Reicht's dir nicht, was wir hier haben? Und es ist das erste Mal, dass er so offen seine Gefühle äußert.
Und der Julian sieht ihn an. Was meinst du? Was soll das heißen? Ich will doch nur ein bisschen Spaß haben. Das hat doch nichts mit uns zu tun. Ganz normal.
Aber für David fühlt sich das ganz anders an. Es geht nicht nur um das Wochenende, sondern um Abende, die Julian inzwischen alleine verbringt und irgendwie das Gefühl der wachsenden Distanz.
Manchmal, sagt er, habe ich das Gefühl, dass du ständig auf der Suche nach irgendwas bist. Fehlt dir irgendwas?
Nö, sagt er, mir fehlt nichts. Ich suche auch nichts. Ich bin halt einfach so. Manchmal brauche ich das Gefühl, eben frei zu sein. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Doch für David fühlt sich's genau danach an. Das ist das Problem. Als ob er nicht ausreichen würde. Er sagt zwar dann nichts mehr, aber die Spannung liegt in der Luft.
Was dazu führt, dass Julian häufiger ausgeht, länger wegbleibt. Er ist zwar nett und freundlich zu David, aber der wird immer unsicherer.
Und dann passiert's. Eines Nachts kam der Julian nicht nach Hause. Und David dreht hohl. Und zwar vor Angst. Weil er kann den Julian nicht erreichen und macht die ganze Nacht kein Auge zu.
Ich war nur bei einem Freund und ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Das erklärt der Julian dann, als er am nächsten Morgen in die Wohnung kommt, als wäre nichts gewesen. Er versucht das Ganze zu beschwichtigen, weil auch er nicht scharf auf Konfrontation aus ist.
Sagen wir mal so, er fürchtet sich wahrscheinlich eher davor, was die ans Licht bringen könnten. Denn, wie ich später erfahre, gehören Darkrooms und Schwulensaunen seit jeher zu seiner Sexualität. Er schätzt das Spiel mit der Anonymität, das erzählt er mir, und die Freiheit, neue Facetten zu entdecken. Das hat ihn und tut's auch immer noch einfach mega gekickt, wie er sagt.
Vielleicht müssen wir es kurz sagen, Darkroom, Schwulensaune, da treffen sich Männer, die schnell unkomplizierten Sex haben wollen, und da geht's einfach los. Männer sind da viel, viel direkter, was Sex angeht. Also so erzählen das auch die Schwulen als Frauen.
Wir haben sehr gute homosexuelle Freunde, von denen wir auch diverse Storys kennen. Deswegen erklärt der Markus das gerade so.
Absolut.
Ja. Also ich liebe Markus Darkrooms, geht da natürlich nicht hin.
Ich liebe Darkrooms.
Das würden jetzt wahrscheinlich alle sagen. Aber ich habe das tatsächlich sehr, sehr oft, wenn homosexuelle Paare zu mir kommen, also gerade die Männer natürlich, haben die oft solche Agreements innerhalb ihrer Beziehung, was in Hetero-Beziehungen sehr, 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 sehr selten ist. Ne?
Ich habe das auch schon oft gehört.
Ja, das gibt es ganz, ganz
oft. Auch von Kollegen.
Also diesen anonymen, unkomplizierten, und die haben dann oft so Agreements. Das ist dann nur einmalig, man tauscht keine Nummern aus und so weiter und so fort. Also das ist da, ich sag mal, State of the Art.
Wir haben sehr, sehr enge homosexuelle Freunde und die leben auch nicht so eng miteinander, wie Familien das vielleicht tun würden oder Mann und Frau, sondern das fällt mir jedes Mal immer wieder auf und ich bin immer erstaunt, die geben sich auch gegenseitig so eine Freiheit. Ja? Ja. Der eine macht das, der andere macht das, dann fährt der dahin und der eine geht das ganze Wochenende feiern und der andere ist aber zu Hause. Also es ist nicht so dieser, ich sag jetzt mal, mir fällt auf, es ist nicht so besitzergreifend.
Das ist jetzt schön ausgedrückt.
Also das finde ich wirklich interessant. Julian glaubt jedenfalls, dass seine Geschichten in den Saunen und Co. nichts mit seiner Liebe zu David zu tun hat. Für ihn sind das wirklich zwei Paar Schuhe. David hingegen verknüpft Intimität und sexuelle Exklusivität und die Vorstellung, dass Julian woanders seine Sehnsüchte auslebt, das erschüttert ihn ganz tief. Und gleichzeitig will er nicht wie ein klammernder, eifersüchtiger Partner rüberkommen.
Naja, jetzt sag ich natürlich, da gibt's ja auch noch was dazwischen.
Help, wir brauchen Unterstützung von außen.
Der Wendepunkt von mit sich selbst beschäftigen und ich brauche jetzt Hilfe von außen in der Paartherapie kommt an einem Freitagabend. Der David hat geplant, mit Julian und dem Milo einen entspannten Abend zu Hause zu verbringen. Er hat was gekocht und die Wohnung aufgeräumt und Kerzen aufgestellt.
Als Julian nach Hause kommt, merkt David sofort, dass was nicht stimmt. Julian wirkt abwesend, seine Antworten sind knapp. Du bist spät, sagt dann der David schließlich, wie immer bemüht, nicht vorwurfsvoll zu klingen.
Und der Julian sagt, ja, ich habe mich noch mit Leo auf einen Drink getroffen, wirft seine Jacke über den Stuhl und David weiß, dass Leo ein Bekannter aus der Clubszene ist, jemand, den er selbst nur so flüchtig kennt.
Es ist nicht das erste Mal, dass Julian Zeit mit dem Leo verbringt, aber diesmal ist es anders. Hättest du nicht Bescheid sagen können? Ich dachte, wir machen heute was zusammen, sagt er dann.
Und jetzt passiert das, was auch ganz oft passiert. Julian reagiert gereizt. Ja, muss ich dir jetzt jeden Schritt erklären oder was? Ich habe doch gesagt, ich war nur was trinken, jetzt mach doch nicht wieder so ein Drama draus. Und hier sieht man wieder, wie Julian die Gefühle und Bedürfnisse von David einfach bagatellisiert und quasi vom Tisch wischt.
Es geht nicht darum, dass du weg warst, Julian, sagte David. Es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass du mich ständig ausklammerst, als ob wir zwei, ja, getrennte Leben führen würden.
Und der Julian schaut ihn ganz streng an und sagt, muss man denn in der Beziehung wirklich alles teilen? Kann ich nicht einfach mal mein Ding machen, ohne dass du das gleich persönlich nimmst?
Davids Herz zieht sich zusammen. Meins ehrlich gesagt übrigens auch. Ich habe Mitgefühl mit dem David. Und der ist auch echt getroffen von Julians harten Worten.
Und statt den beginnenden Streit eskalieren zu lassen, schlägt der David vor, sich Unterstützung von außen zu holen.
Und Julian ist auch direkt einverstanden und schon kurze Zeit später lerne ich die beiden online kennen. Denn, wir erinnern uns, die leben nämlich in Berlin. Also bietet sich ja nur eine Online-Beratung an. Also die sitzen auf jeden Fall nebeneinander auf so einem Sofa, was die bei mir ja nie müssten, weil ich ja gar keins habe. Und sind jung, sehen gepflegt und sportlich aus. Und ich sehe natürlich nur diesen oberen Teil, also quasi so das obere Drittel des Menschen, ne? Und ich sehe nicht, wie groß die sind. Ich weiß nicht, wie die riechen. Ich weiß nicht, wie die Hand wie die geben riechen. Würden und so weiter. Ja,
das
Menschen bringen einen Geruch mit. Ich habe da eine sehr, sehr gute Nase.
Okay.
Und manchmal sind die ganz, also ich merke, dass der auch ganz voll Parfüm oder der hat gerade seine Zigarette draußen ausgemacht oder der hat schon einen gezwitschert. Ja, ich rieche das schon.
Du fragst sie auf jeden Fall, was denn dann der Auslöser war, dass sie den Termin bei dir ausgemacht haben. Inzwischen sind die ja schon, das haben sie dir erzählt, seit 3,5 Jahren ein Paar.
Und David beginnt. Wir hatten einen großen Streit vor kurzem. Mein Partner, also der Julian, ist der Meinung, dass man in einer Beziehung nicht alles teilen muss und ich sehe das völlig anders.
Naja, bevor ich jetzt den Julian zu Wort kommen lasse, will ich natürlich erstmal wissen, um was es da ging und wie er selbst denn überhaupt dazu steht.
Und er sagt dann, dass sie seit 1,5 Jahren zusammenleben und einen gemeinsamen Hund haben. Wir sind doch ein Paar, sagt er dann und wendet sich dann an den Julian und sagt, du redest von deinem Ding machen, als wäre das hier nichts weiter als eine weitere Option für dich.
Man merkt ihm die Enttäuschung förmlich an, so hast du es geschildert, Andrea, auch über den Bildschirm.
Ja. Das Gespräch läuft schnell in die Richtung Eskalation und der Julian, der fühlt sich natürlich sofort in die Enge gedrängt, reagiert mit dem Gegenvorwurf und sagt, ja, ich habe dir nie versprochen, dass ich mich komplett für dich aufgeben werde, sagt er scharf.
Und der David ist natürlich fassungslos, weil ihm geht's gar nicht ums Aufgeben, sondern er hat das Gefühl, dass Julian mehr und mehr sein Eigenleben führt, aus dem er sich ausgeschlossen fühlt.
Genau so war's und es war wirklich schwer, die beiden aus einer immer wieder beginnenden Eskalation, ja, rauszuhalten oder fernzuhalten, weil es ist in dem Fall wirklich bei einer Online-Sitzung ein echter Nachteil, dass du nicht die vor dir sitzen hast und sagen kannst, so Freunde, jetzt mal langsam.
Trotzdem gibst du beiden folgende Aufgabe. Sie sollen jeder für sich darüber nachdenken, was für eine Art oder Form der Beziehung sie führen wollen. Ich glaube, es sollte auch mal jeder von uns machen.
Ja, genau.
Was
und
das
liegt
ich?
Ja auch auf der Hand, also wenn man mal ehrlich ist, ja, weil wir können jetzt hierüber diskutieren, ich will Freiheit und der andere will Bindung und das ist ja natürlich in jeder Beziehung immer ein ganz schmaler Grat, also da geht es ja ganz oft drum, es ist einer der wichtigsten Pole und ob das dann dauerhaft miteinander möglich ist, bleibt jetzt zunächst erstmal ergebnisoffen.
Auf jeden Fall vergeht eine Woche und dann ist der nächste Termin und weil die beiden sich immer noch schwer tun, ihre gegenseitigen Vorwürfe da so bei sich zu behalten, ist da ganz schön dicke Luft bei denen, so hast du es gesagt.
In den darauffolgenden Tagen reden sie auch kaum miteinander. Julian vermeidet das Gespräch, verbringt mehr Zeit außer Haus, was er bisher eh immer schon gemacht hat, während David sich immer mehr zurückzieht.
Genau, und der Leidensdruck ist echt enorm, weil die beiden auch wirklich lange gewartet haben.
Der David überlegt fieberhaft, ob das bei Julian schon immer so war vielleicht. So freiheitsliebend und ruhelos kam ihm am Anfang gar nicht so vor oder hat er sich vielleicht unbewusst an die Hoffnung geklammert, dass der Julian irgendwann doch mehr seine Ansichten über Beziehung teilen würde und irgendwie die wichtigen Signale ignoriert?
Ich muss immer an seine Worte eingangs denken, wo er gesagt hat, du hast so Angst. Na, dann machen wir, dass du nicht mehr so viel Angst hast. Eines Abends, als Julian mal wieder spät nach Hause kommt, platzt auch David der Kragen, unserem ruhigen David. Mhm. Und er sagt, und, warst du wieder in der Sauna? Die Frage kommt so unvermittelt, dass Julian für einen Moment stehen bleibt. Er lacht trocken, aber es klingt irgendwie auch bitter. Ist es jetzt ein Verhör oder was? David steht auf, seine Hände zittern vor Anspannung.
Und so starten wir in die nächste Sitzung. Die beiden erzählen, was passiert ist und im Grunde liefern sie die Antworten auf die in der letzten Sitzung gegebenen Aufgaben, nennen wir sie Hausaufgaben eigentlich schon im Vorfeld.
David will wissen, wo er bei Julian steht. Ehrlich gesagt verstehe ich das total.
Ja. Voll klar. Ja. Und der Julian windet sich um eine klare Antwort herum, indem er sagt, dass der David ihm die Luft zum Atmen nimmt.
Und jetzt wird's auch für mich schwierig in solchen Situationen, denn die beiden sind in einer ganz konfrontativen Kommunikation gerade drin, ne? Nämlich im Entweder-Oder. Die sind diametral voneinander entfernt. Der eine will Bindung und sexuelle Exklusivität, weil für ihn die Intimität nur dadurch möglich wird. Ist übrigens häufiger bei Frauen in der Regel so. Er ist eher so diese weibliche Vorstellung. Und der andere will zwar die Beziehung, aber zu seinen Bedingungen. Und das ist, ich möchte nicht sagen männlicher, aber dieses Freiheitsliebende, das kommt halt häufiger in heterosexuellen Beziehungen, in Mann-Frau, so vor wie eben bei den beiden.
Ich kann das förmlich spüren, wie sich der David fühlt. so lost irgendwie, ja, ne? Ja. So, oh.
Und jetzt hat er sich eingelassen, ne? Wie du schon sagst. Ja. Und der andere hat gesagt, da muss ich auf dich aufpassen. Ja, ja.
Er hat ihn so gecasht, ja,
ja, genau.
Mit Zauber, Zauber, Zauberwelt, ja, und dann sich aus dem Stab gemacht, so ein bisschen. Meine Meinung. In den nächsten Tagen wird beiden klar, dass sie so nicht weitermachen können. Sie merken, dass ihre Vorstellungen von Beziehungen unvereinbar scheinen. Keiner möchte das aussprechen so direkt.
Und der Julian bleibt distanziert und der David versucht, die Risse zu kitten. Beide bleiben in ihren Rollen, wie sie eigentlich am Anfang schon immer waren. Weil da war ja eigentlich, sind wir ehrlich, ein Missverhältnis in der Beziehung von diesen beiden vom ersten Tag an. Aber ihre Gespräche drehen sich auf jeden Fall im Kreis. Die Liebe zwischen denen ist schon noch da, aber sie reicht nicht aus. So sieht es zumindest aus, um die fundamentalen Unterschiede zu überbrücken.
Ja, und diese Zustände machen auch immer was mit Menschen, weil sich keiner verstanden fühlt vom anderen, ja. Und dann kommt es zu Rückzugstendenzen durch deine Verletzung und irgendwann wird dann gemauert und dann geht irgendwann nichts mehr, wenn das zu lange geht.
Genau, drum, bevor es zu lange geht und sich dann nichts mehr regt, kommt lieber vorher, sage ich jetzt mal an euch. Liebe Zuhörerinnen und Hörer, das wäre doch ganz gut. Da sind dann oft keine Gefühle mehr übrig, zumindest keine positiven.
Genau.
Ehrlich währt am längsten.
David ist derjenige, der versucht, den Alltag aufrechtzuerhalten. Er geht mit Milo spazieren, arbeitet in seinem Homeoffice und kocht abends, obwohl Julian oft gar nicht da ist. Es ist, als würden sie nur noch nebeneinander herleben, sagt er.
In der WG.
Ja.
Der Julian ist auf jeden Fall kaum noch zu Hause und sagt, er braucht Zeit, um nachzudenken. Aber für David fühlt es sich an, als würde Julian sich immer weiter entfernen.
Das ist übrigens auch das, was ich immer sage, wenn die Leute mich fragen, ob eine Trennung auf Zeit Sinn macht. Dann frage ich zurück, wofür möchten sie die Zeit denn eigentlich nutzen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, weil die denken immer, das ist schon die Superlösung, aber wenn ich die Zeit ja nicht aktiv nutze, um irgendwie Klarheit oder irgendwas, was Klarheit für mich bringt, dann ist das aus meiner Sicht die Salamitechnik, also diese scheibchenweise Trennung und so sieht's bei Julian ja auch gerade aus.
Ich glaube, dahinter steckt dieses Trennung auf Zeit. Naja, vielleicht vermisst der andere mich ja dann so sehr,
ja,
dass er sein komplettes Verhalten ändert.
Ja. Und die Trennung auf Zeit impliziert auch immer so einen doppelten Boden. Also ich lasse mir immer noch ein Türchen offen. Aber der Julian, der sagt jetzt, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich meine, das höre ich total oft. Und die Frage ist immer, was tust du in der Zeit? Wenn du dich dann mit anderen triffst oder mit deiner Affäre triffst oder so, dann ist das ja eigentlich nicht die Wahrheit.
Stimmt. Bei den beiden war es auf jeden Fall so, dass eines Abends, als er wieder mal spät heimkam, der Julian, der David vor ihm steht und sagt, wir müssen jetzt reden. Hat er zwar ruhig gesagt, aber sehr bestimmt, aber in Wirklichkeit war er innerlich stocksauer.
Und David beginnt. Ich liebe dich, Julian, sagt er relativ leise. Ich habe das von Anfang an getan, aber ich kann so nicht mehr weiterleben. Das Gefühl zu haben, dass ich dir nicht genug bin, offensichtlich bedeutet unsere Beziehung für dich nicht das Gleiche wie für mich. Und damit spricht er etwas aus, was, glaube ich, total wichtig ist, hätte er wahrscheinlich schon viel früher machen
können. Was eigentlich offensichtlich ist.
Ja.
Und der Julian sieht ihn an und für einen Moment scheint er wirklich zuzuhören und sagt dann, ich liebe dich auch, David, aber ich weiß nicht, ob ich dir das geben kann, was du brauchst. Auch offensichtlich. Ich habe immer gedacht, Liebe sollte Freiheit bedeuten. Das war das, was ich gedacht habe.
Und mit diesen zwar nicht ganz, wie wir gerade festgestellt haben, neuen Erkenntnissen, kommen sie zur nächsten Sitzung, aber sie sind diesmal klarer. Warum sind sie klarer? Weil die Erkenntnisse wir vielleicht schon gesehen haben, aber das Paar selbst noch nicht. Und sie sagen selber, wissen Sie, Frau Breu, das wussten wir ja eigentlich schon länger. Aber es tut so weh, es auszusprechen.
Das ist ja auch ein Eingeständnis, ne?
Ja, genau. Und ohne das geht's aber auch nicht, Indra, Markus und liebe Hörerinnen und Hörer. Weil nun konnte nämlich was passieren, was vorher nicht geht, weil wir immer noch in unserer Illusion festhängen und was wir ja auch immer lieber mögen, nämlich ein Happy End, aber ich muss halt trotzdem gucken, was ist denn wirklich los? Und wir werden sehen, auch wenn das jetzt nicht gerade nach Happy End klingt, weil sie beide diese schmerzhafte Feststellung haben, der eine will dahin und der andere will dorthin und es passt gar nicht zusammen, sehen wir, dass die Geschichte letztendlich doch noch so eine Art gutes Ende nimmt.
Wann ist ein Happy End happy?
Ich biete den beiden an, eine Trennungsbegleitung zu machen, was sie beide angenommen haben. Und so sitzen sie schon bald wieder vor mir. Und ihr Anliegen,
also online.
Ja, ja, vor mir, also auf dem Bildschirm.
Ja.
Und ihr Anliegen war, einen Blick trotzdem auf das Geschehene zu werfen und wie es so weit kommen konnte.
Vielleicht waren wir ja einfach zu unterschiedlich. Warum hast denn du mir nie gesagt, wie du dich wirklich fühlst? Fragte David. Warum hast du es so weit kommen lassen?
Und Julian antwortet, weil ich dich nicht verlieren wollte, weil ich gehofft habe, dass es trotzdem irgendwie klappt. Er wollte einfach, dass es funktioniert.
Und das ist eine Gefahr, weil da der Wunsch der Vater des Gedanken ist, und wir haben es ja schon so oft gehabt, die Realität wird ausgeblendet und das gibt sich schon irgendwie.
Ich glaube, dass es eigentlich von Anfang an ganz klar war, dass die beiden nicht die richtigen Partner füreinander waren. Ich würde es mal so sagen, dass die es vielleicht am Anfang nicht in ihrer Verliebtheit sehen konnten. Aber du hast vorher schon gesagt, Andrea, das, was einen am Anfang anzieht, kann einem später vielleicht auf die Füße fallen.
Ja.
Ja gut, wir sind nicht die perfekten Partner. Dieses Eingeständnis wird ja auch immer schwerer, je länger die Beziehung dauert. Ne?
Ganz genau, Indra. Nehmen wir mal die Affären zum Beispiel jetzt mal irgendwie als Beispiel. Die dauern ja nicht selten Jahre, weil einer sich nicht trennt und der andere wartet und wartet und hofft und hofft. Und je länger der wartet und hofft, desto schwerer wird's da loszulassen. Weil jetzt hat er doch schon 3 Jahre meinetwegen in Warten und Hoffen investiert. Jetzt kann ich doch nicht kurz davor, weißt du, es ist wie so ein bisschen beim Glücksspiel. Jetzt kann ich doch nicht kurz, bevor ich jetzt den Gewinn habe, aufhören. Und im Grunde ist das eine Illusion. Und der Verlust einer Illusion, der kann wirklich auch traumatisch sein, weil der tut schrecklich weh. Aber für eine Veränderung ist es nötig.
Was ich so interessant finde, das denke ich mir die ganze Zeit, diese Geschichte spielt sich zwischen 2 Männern ab. Es könnte aber genauso gut zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Frauen sein. Es ist der Mechanismus, ne, dahinter. Und ich glaube, den kann jeder nachvollziehen.
Voll.
Und wie kann es für die beiden weitergehen? Natürlich ist klar, dass der Julian ausziehen wird, weil es ja Davids Wohnung war, in die er damals eingezogen ist. Und nach ein paar Tagen zieht er dann aus und es fühlte sich auch richtig an.
Die 2 Männer stehen sich in der Haustür gegenüber. 2 Männer, die sich ja so nah waren und ihre Wege gehen jetzt hier auseinander. Sie umarmen sich ein letztes Mal.
Und das war aus meiner Sicht auch echt angemessen, weil die beiden haben ja wirklich jeder das Herz am rechten Fleck. Also alles andere hätte zu denen auch nicht gepasst, da irgendwie so ein Abgang mit Riesenstress oder so.
In den kommenden Wochen versucht dann der David, seinen Alltag wieder neu zu ordnen und der Milo hilft ihm da sehr, weil das wird eine große Stütze für ihn, sein treuer Begleiter.
Er hat jetzt ja relativ viel Zeit nachzudenken und diese Zeit nutzt er auch. Er beginnt sich Fragen zu stellen, die er vorher einfach verdrängt hat. Warum hat er sich ausgerechnet in jemanden verliebt, der so anders war als er selbst? Warum hat er so lange an etwas festgehalten, obwohl ihn das schon lange so wahnsinnig verletzt hat?
Der David ist ja ein ganz reflektierter junger Mann, der nicht nur in den Therapiesitzungen zu Erkenntnissen kam oder kommt, sondern vor allem auch bei den langen Spaziergängen mit Milo.
Natürlich hat sein zeitweises Anklammern an Julian seine eigene Unsicherheit in Beziehungen und der starke Wunsch nach Stabilität mit seinen Erfahrungen zu tun. Trennung der Eltern in jungem Alter. Der ältere Bruder ging mit dem Vater mit, er blieb bei der Mutter, der es extrem schlecht ging durch die Trennung und den Verlust des Bruders. Das ist seine Geschichte.
Mhm. Und ich will es heute gar nicht so sehr pathologisieren, weil unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja inzwischen schon sehr gut, dass alles immer auch mit uns selbst zu tun hat und das mehr, als es uns lieb ist. Und beide sind einfach, wie sie sind. Und gut, dass sich keiner weiter verbiegt, sondern dass die beiden einen Weg gefunden haben, jeder zu sich zu stehen.
Genau, er sieht es so, der David. Das war ein cooler Versuch, aber eben nicht auf Dauer ausgelegt. So sieht es zumindest aus. Und er akzeptiert auch langsam, dass nicht er es war, der nicht gut genug war für den Julian, sondern ganz egal, was er noch alles getan hätte, der Julian nicht aus seiner Haut und dem Drang nach Freiheit in seine Darkrooms und Männersaunen rausgekommen wäre.
Und wie ergeht es Julian? Er findet sich wieder in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Allerdings vermisst er David jetzt. Nicht nur als Partner, sondern auch als Mensch, der ihm, und das fällt ihm jetzt ganz besonders auf, sehr viel Halt gegeben hat. Auch wenn es ihm früher oft lästig war.
Und er vermisst auch den Milo.
Und trotz allem Vermissen spürt er auch Erleichterung, weil er sich seit Jahren zum ersten Mal wieder richtig frei fühlt. Also er kann seinen eigenen Weg gehen, ohne Erwartungen erfüllen zu müssen, oder er wird halt einfach nicht gefragt, wo warst du, wohin gehst du. Also dieser ganze Stress, den die Beziehung mit David und die Verpflichtungen mit sich gebracht haben, da gibt es natürlich auch ein Herz, was da in seiner Brust schlägt.
Klar. Aber er ist auch kein unreflektierter Typ, wie du gesagt hast. Nee, und es gibt ja auch Momente, da lebt er genauso weiter wie bisher, also ab in den Club, in die Sauna, Halligalli. Aber es gibt auch Abende, an denen er dann allein auf der Couch sitzt und sich fragt, ob er vielleicht zu leicht aufgegeben hat.
Er fragt sich, hätte ich es nicht besser machen können? Und er fragt sich, warum es sich immer wieder in Beziehungen so eingeengt für ihn anfühlt. Das ist ja nichts, was er nicht schon kennt.
Genau. Aber auch hier, nur um es rund zu machen, Julians Background war die alleinerziehende Mama. Und das schon sehr früh, weil sie wurde von dem Vater schon in der Schwangerschaft verlassen. Das heißt, sie musste arbeiten gehen, Geld verdienen, und es hat sich hauptsächlich die Oma um ihn gekümmert. Und die war Witwe und Julian kam ihr quasi gerade recht. Denn die betüttelte ihn von morgens bis abends. Und wenn seine Mama ihn dann abends bei der Oma abgeholt hat, wollte die natürlich auch alles von ihm wissen. Wie war dein Tag? Wie war es mit der Oma? Wie war es in der Schule? Bla bla bla. Und das war ihm dann alles zu viel.
Jetzt erzählen wir euch auf jeden Fall noch, wie es weiterging nach der Trennung, weil die beiden Männer sehen sich ja immer noch. Vor allem, wenn der Julian Milo abholt und manchmal nimmt er den Hund dann auch übers Wochenende mit. Oder wenn der David dann in den Urlaub fährt, die haben den Milo im Wechselmodell. Die Buben.
Tja, wie geht es weiter mit Frederik, Davids neuem Partner? Und nein, der ist nicht bei ihm eingezogen, das soll er auch gar nicht, denn sie leben nun sehr gut so in der Beziehung und die ist auch noch ganz frisch.
Julian hat noch keinen neuen Partner und für ihn ist es auch erstmal gar nicht vorstellbar, weil wenn die Sache was Gutes hat, dann hat er sich auch besser kennengelernt und gemerkt, er muss keine feste und enge Beziehung haben, um glücklich zu sein. Nur den anderen glücklich zu machen, ist doch auch irgendwie keine Option für ihn. Und du hast eben gefragt, ich würde gerne noch, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, noch was sagen. Du hast gesagt, wenn man das alles so hört, fragst du dich, was oder wie hätte er anders werden können? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Er ist so geworden, wie er ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du ja auch aus diesen Kindheitsschuhen rauswächst und wo du die Entscheidung triffst, trotzdem so zu bleiben oder etwas zu verändern. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen.
Mit anderen Worten, jeder kann immer zu jeder Zeit irgendwas verändern, richtig?
Richtig.
Das ist doch mal ein ganz toller Satz, den ich da selber gesagt habe.
Unser Markus ist genial, er ist genial.
Nein, mit diesem Satz entlassen wir euch.
Schreibt uns gerne über unsere Instagram-Seite Paarflüsterei mit UE und schreibt uns auch gerne von euren Geschichten. Vielleicht habt ihr auch Fragen an uns, Anregungen, Kritik, whatever. Wir freuen uns sehr und antworten immer.
Wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr uns abonniert. Das könnt ihr überall da machen, wo ihr uns hört. Das wäre uns sehr wichtig. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und tschüss.
Ciao.